Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zu Folge 17 mit Matze und dabei wie jede Folge.
Ja, Wolfgang.
Folge 17. Wir haben wieder eine schöne Folge vollgepackt mit Themen für euch. Wie immer steigen wir gleich ein mit Story Recap. Was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Viel kann man dazu sagen, genau. Wir beschäftigen uns heute mit der Story von zwei Resets, also 15.06. und gestern, weil heute ist der 23.06. Gestern vom 22.06. Fangen wir an mit dem 15.06. Da haben wir natürlich wieder unsere obligatorische Override-Runde gemacht am Anfang und haben danach schon rausgefunden, dass wir einen alten Bekannten wieder treffen werden in naher Zukunft wahrscheinlich.
Yes.
Nämlich Kira.
Die man vermutlich schon gesehen hat in der allerersten Mission.
Ach ja, genau, das, wo wir schon drüber gesprochen
haben. Ja.
Ja, der fette eine Vex-Geist, der da halt
genau zu sehen war. Mistrax war am Anfang, als er uns quasi in die Override-Mission geschickt hat, bisschen, ja, er hat schon eine Ahnung gehabt, dass da irgendwo was Größeres auf uns lauert. Ich meine, natürlich lauert irgendwas Größeres. Es lauert immer irgendwas Größeres im Destiny-Universum. Es gibt ja immer einen größeren Fisch. genau. Und sagt halt, als er uns hingeschickt hat, dass die Dunkelheit auf uns wartet.
Und gleichzeitig können wir natürlich damit auch gleich den Bogen schließen zu Savathun und auch zu den Besessenen. Und genau, haben praktisch eigentlich das Hauptthema wieder aktuell gerade dadurch.
Mhm. Genau, dann geht's nach der Override in die Tilgung.
Genau.
Die diesmal, also im 15. das erste Mal in einer korrumpierten Version auftaucht, mit einem Special. Wer nämlich aufmerksam nicht nur stumm vor sich hingeballert hat, hat festgestellt, dass links oben in der Ecke über dem Missionsziel ein Dialog aufgetaucht ist, der sich verändert hat, je weiter man die Mission vorgedrungen ist.
Gut, dass ich als Lora-affiner Mensch mich nur durchgeknüppelt habe durch die Mission. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das 1:1 der deutsche Dialog ist. Ich habe mir den Englischen aufgeschrieben und habe es halt übersetzt, aber ich lese euch mal vor. Ich sehe dich, du kriechst in meinem Reich herum wie ein Insekt. Diese Domäne untersteht nur einem Meister, du bist nichts, du weißt nichts über Macht, du taumelst herum wie ein verwundetes Tier und wissend, dass du bereits tot bist. Dein Versagen ist in die Zeit geschrieben. Ich habe dein Grab gesehen, ich sehe dich. In Stücke gerissen, zerbrochen, besessen. Genau, das ist quasi ab dem Zeitpunkt, also immer dieser gleiche Anfangsbereich, da kommt es quasi immer über diesen Ziel. Links oben ist wirklich nur so ganz klein, fällt fast nicht auf und verändert sich halt, je weiter man vorkommt. Und sobald man durchs Portal hüpft und in dieser eigentlichen Mission ist, kommt da nichts mehr.
Okay, das heißt, da spricht ja anscheinend Kira zu uns.
Ja, das ist ein Diskussionsthema, also entweder Kira oder Savathun durch Kira.
Ja.
Das ist noch nicht so ganz.
Gut, man weiß es ja eh mal nicht, wie viel da wirklich noch Kira in Kira steckt oder wie viel Savathun da drin
genau,
ist.
Genau, ne? Passt zu beiden, ja.
Ja. Gut, danach treffen wir, also danach, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Unterhaltung stattfindet. Ich glaube, wir hören die einfach nur, ne? Wo Saint Fortin und Mithrax sich darüber unterhalten, wie jetzt weiter vorgegangen werden soll. Mhm. Und die beiden eigentlich eher der Meinung sind, man sollte direkt gegen Kira vorgehen und sie praktisch direkt angreifen.
Ja.
Wobei Osiris hier noch einen anderen Weg vorschlägt, und zwar sie gefangen zu nehmen. Was natürlich einerseits ein sehr ambitionierter Plan ist, der aber auch echt in die Hose gehen kann, also auch sehr viel Risiko beinhaltet.
Genau, ich glaube, der Dialog von Saint Fortin und Mistrax ist am Anfang, also ist in der Override am Schluss.
Ja.
Und der mit Osiris, der schaltet sie, also Mistrax will mit uns alleine reden und Osiris schaltet sich quasi einfach in diesen geheimen Kanal ein und schlägt vor, Kira gefangen zu nehmen.
Hier droppt Mithrax eigentlich auch eine ganz coole, einen ganz coolen Satz noch. Und zwar sagt er, dass er nicht glaubt, dass der Reisen, also er bezeichnet uns erst als Waffe, meint das aber nicht abwertend, sondern tatsächlich als Kompliment, sagt er ja auch in der Unterhaltung. Und sagt gleichzeitig auch, dass der Reisende nicht ohne Grund mithilfe des Lichts eine Waffe, nämlich uns, erschaffen hat. und möchte das praktisch sozusagen noch als Beweis dafür anführen, dass wir derjenige sein sollten, der Kira tötet und zur Strecke bringt. Mhm. Genau, Ikora, weil gewährt Osiris daraufhin Zugang zu allen gesammelten Daten über die Vex und auch nur ihm, sodass er praktisch ihr zur Rate oder sie ihn zur Rate ziehen kann, wie jetzt weiter vorgegangen werden sollte. Gleichzeitig können wir noch an dem Terminal wieder einen Monolog von Lakshmi hören, den ich in der Woche eigentlich ganz spannend fand, weil der so ein bisschen zweifelhaft war von Lakshmi selber. Sie zeigt nämlich zum ersten Mal Zweifel, ob es nicht doch richtig sei, den Elixni zu helfen. Warnt uns aber im gleichen Zuge auch, dass sie uns ja damals vor Gaul auch gewarnt hat und ihr keiner geglaubt hat. Also das ist so ein bisschen, so einen leichten Zweifel hört man raus. Was ich in der Woche sehr interessant fand, weil gerade wenn wir jetzt auf diese Woche kommen, das wieder ganz anders klingt.
Es gibt auch in einem anderen Terminal noch eine Botschaft von Lakshmi an die Stadt, die dann aber unterbrochen wird von Ikora, die sich dann tatsächlich einschaltet und sagt, Moment, so nicht, Leute, jetzt muss ich was sagen und vertraut uns doch einfach und wir machen schon das Richtige, so nach dem Motto.
Okay, die habe ich gar nicht gehört. Ach, vorne an dem Eingangsterminal wahrscheinlich dann, oder?
Ja.
Ah, okay. Genau, das war eigentlich soweit die Story zu der Woche. Da waren wir halt dann auf jeden Fall erstmal, also mir hat die Story sehr gut gefallen, weil wir jetzt auch mal wieder so ein bisschen auf einen höheren Spannungspunkt hinarbeiten. Die letzten Wochen waren so ein bisschen seichtere Kost.
Ja, das Kira ist halt jetzt quasi benannt und jetzt geht es halt nur genau noch darum, sie aufzuspüren.
Genau. Und damit kommen wir schon direkt in diese Woche. Da habe ich mir natürlich nichts mehr aufgeschrieben, aber ich habe gerade eben erst die Story-Mission gespielt, von daher noch ganz frisch. Da machen wir auch wieder die obligatorische Override und dürfen dann in die, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, die Styx-Mission.
Tilgung.
Ah, das ist die Tilgung.
Tilgung, Styx.
Ach stimmt, letzte Woche waren wir auch nicht in der Tilgung, sondern in der Labyrinth, in der
Corrupted, Tilgung, oder? Labyrinth, ja, also die Mission genau an sich heißt Tilgung und dann halt Labyrinth oder Styx, oder?
Diese Woche durften wir dann nach der Override-Mission in die korrumpierte Version der ja Styx-Mission. Das ist die mit dem lustigen Boss am Ende, wo man noch die Kugeln immer einsammeln muss. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du mir jetzt sagen wirst, dass es da auch wieder einen Dialog gab, den ich übersehen habe, oder ob das nur in der ersten Woche so war.
Tatsächlich aber genau der gleiche.
Ah, okay. Das heißt, ich habe ihn sogar zweimal übersehen. Herzlichen Glückwunsch. ja, daraufhin, also wir werden praktisch in die Mission geschickt, wir werden von Mithrax in Override geschickt und auch in die Styx-Mission, um praktisch Vex zu bekämpfen, um ihm Zeit zu gewähren, durch die Aufmerksamkeit, die wir auf uns ziehen, Kira ausfindig zu machen. Mhm. Was ihm auch gelingt, am Ende der Styx-Mission kriegen wir mit, dass er Kira ausfindig gemacht hat im Vex-Netzwerk. Aha. Und was?
Er hat Angst vor ihrer wahren Stärke, die er spürt im Vex-Netzwerk.
Genau, zum einen hat er Angst vor der wahren Stärke und er hat auch Angst vor der endlosen Nacht, dass sie uns praktisch nicht wahnsinnig werden lassen kann, aber schon halt größeres Ausmaß annimmt, als es bis jetzt noch bewusst ist.
Ja.
Ja, gleichzeitig haben wir Lakshmi und da kommen wir jetzt wieder, da kommt wieder der Twist zu letzter Woche, weil letzte Woche klang sie so ein bisschen nach Zweifel und Einlenken, diese Woche klingt sie eigentlich gar nicht mehr so. Diese Woche kommt nämlich wieder eine Rede von ihr an die letzte Stadt, wo sie ganz klar aufzeigt, dass Ikora Informationen zurückhält, dass die Elixni daran schuld sind, dass wir die Dunkelheit in uns tragen und sie nutzen, also dass sie uns praktisch zur Dunkelheit hingedrängt haben, dass die Elixni schuld sind, dass die Vex auf Europa freigelassen wurden. Also sie lässt schon sehr große Anschuldigungen vom Stapel. Und gleichzeitig kriegen wir nämlich am Ende der, also wenn wir die Mission gemacht haben und wieder im Helm sind, kriegen wir noch eine Unterhaltung zwischen Saint 14 und Osiris mit. Mhm. Wo Saint zu Osiris sagt, dass Lakshmi an ihn rangetreten sei und so, wie heißt das im Deutschen, so Propaganda praktisch versucht hat, mit ihm mit Propaganda einzulullen und ihn so als neuen Leader der Vorhut zu gewinnen. Also sie versucht praktisch gerade irgendwie, oder es wirkt ein bisschen so, als ob sie einen Putsch versucht vorzubereiten.
Ja.
Was tatsächlich auch vielleicht noch in einem ganz, ganz fiesen Szenario enden könnte in den zukünftigen Wochen. Aber gleichzeitig sagt halt Osiris auch, das ist wieder ein ganz interessanter Dialog, dass er halt auch sagt, dass Lakshmi auch ihn versucht hat einzulullen und dass das aber nur Worte seien, und daraufhin vertraut Zane ihm auch und sagt, also gibt, schenkt diesem eigentlich nicht weiter Beachtung. Mhm. Und ein ganz wichtiger, interessanter Twist, gerade auf, bezogen aufs nächste Thema, auf das wir gleich kommen, reden sie auch darüber, dass sich sogar Osiris eher Zane als neuen Leader der Vorhut vorstellen, also vorstellen könnte als sich selbst, weil Zane halt eigentlich Osiris eher sieht. Aber Osiris das ganz klar zurückweist und sagt, er steht lieber im Hintergrund und gibt Advice, was heißt Advice im Deutschen?
Rat.
Genau, steht mit Rat praktisch hinter ihm, aber er sollte, wenn, der Vorhutanführer sein.
Was er ja schon mal war.
Genau. Ja, das war dann die Story dieser Woche. Nimmt auf jeden Fall irgendwie Züge an, die besorgniserregend sind, und gleichzeitig nimmt das Tempo auch zu. Gefühlt.
Ja. Da komme ich gleich zu meinem geheimen Thema. Ich habe nämlich einen Lore-Eintrag rausgesucht von einer Waffe, der beschreibt, wie so die Stimmung in der letzten Stadt gerade ist. Und zwar ist es die Waffe Rieswandler. Dies ist eine Shotgun. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ein Gefallener im Banner kämpft. Dieses Recht ist den Hütern vorbehalten. Aber wenn du darauf bestehst, würde ich einem Hüter gestatten, eine von den Gefallenen geschmiedete Waffe im Kampf einzusetzen. Du bist ein Waffenschmied, nicht wahr? Lord Saladin zu einem unbekannten Elixni. Eine auf ihn zugeschleuderte Flasche trifft einen Elixni am Kopf und lässt ihn in einer belebten Straße zur Seite taumeln. Glas glitzert auf dem Boden. Leute haben sich im Halbkreis um ihn versammelt und brüllen Beschimpfungen und Verleumdungen, während aus einem tiefen Schnitt in seiner Augenhöhle nachtblaues Blut austritt. Er kann nirgendwohin fliehen, ist zwischen einem neonbeleuchteten Club, aus dem die Bassklänge rhythmischer Musik ertönen, und einer von Trümmern aus der roten Schlacht blockierten Gasse in die Ecke gedrängt. »Bitte nicht verletzen! Vrixis Freund«, ruft er, hält sich mit zwei Händen den Kopf und streckt eine weitere flach aus, als könne sie die Menge abwehren. Suche nach Bruder, vermisst, bitte. Die Menge kümmert sich nicht, sie steigern sich nur noch mehr in ihren Eifer hinein. Aus ihren Kehlen quellen die Worte von Lakshmi II hervor, auch wenn viele von ihnen zu jung oder zu naiv sind, um sie zu verstehen. Vrixis kann so viele unbekannte Sprachen, in denen er gleichzeitig angeschrien wird, nicht verstehen, aber den Unterton der Gewalt versteht er zweifellos. Seine Haltung sagt alles. Und die Angst in seinen Augen spricht zusätzlich Bände. Er fürchtet sich vor dem, was seinem Bruder zugestoßen sein mag. Der Hass beginnt, in seinem Herzen Wurzeln zu schlagen. Ein Schmiedearbeiter tritt aus der Menge hervor und bestückt seine Schrotflinte in einer bedrohlichen Geste mit Munition. Mit zitternden Händen zielt er auf den Elixni. »Du redest von Familie«, schreit der Mensch. Vrixis weiß nicht, wovon er redet. Dein Volk hat meine Schwester entführt. Sie transportierte Vorräte von der Erde nach Titan. Ihr habt sie überfallen. Vrixis tut nicht. Ein Schuss aus der Schrotflinte schneidet ihm das Wort ab und pulverisiert ein Stück Straße neben ihm. Vrixis sackt auf die Knie und kauert sich zusammen. Bitte, sagt er, und nimmt im selben Moment ein Bruchstück der Flasche in die Hand, mit der er zuvor geschlagen worden war, um sich zu verteidigen. Die Menge schreit empört auf. Als der Schmiedearbeiter auf Rixis zugeht und seine Schrotflinte mit einer weiteren Patronenladung befüllt, zieht plötzlich eine Eiseskälte auf, die die Luft mit Nebel befüllt. Das Schrotflintengeschoss gefriert, zersplittert wie Glas und zerfällt in blauschwarze Stasis-Stücke. Der Arbeiter zuckt zurück und hält sich schreiend seinen halb erfrorenen Arm. Rixis sieht, wie sich die Menge hinter seinem Angreifer teilt, und eine in Schwarz und Gold gekleidete Jägerin mit leuchtenden Markierungen auf ihrer Rüstung auf die beiden zuschreitet. Dunkelheit umspielt ihre Hand. Stasis-Kristalle schweben wie winzige Monde um sie herum. »Das reicht«, brüllt Aisha. »Ihr sollt euch alle schämen. Seht euch nur an.« Aisha packt den verletzten Schmiedearbeiter mit ihrer freien Hand am Kragen und stößt ihn unsanft in die Menge zurück. »Seht zu, dass ihr hier wegkommt, bevor ich dafür sorge, dass ihr verschwindet. Sofort!« Der Windhauch, der Aishas Füße umweht, lässt kristalline Trümmerteile zu wirbelnden Fäden der Dunkelheit aufsteigen. Wie eine Sturmflut tritt die Menge den Rückzug an. In ihrer Hast stolpern manche übereinander. Während sich die Menge auflöst, deaktiviert Aisha die Stasis-Sichel, und der wirbelnde Wind zu ihren Füßen lässt ebenfalls nach. Sie dreht sich um, schaut Vrixis an und reicht ihm die Hand, um ihm aufzuhelfen. »Es tut mir leid«, sagt sie mit Anspannung in der Stimme. Er kann ihren Gesichtsausdruck hinter der Fassade ihres Helms nicht erkennen. Brixis ergreift die ihm dargebotene Hand nicht. Seine Augen lassen dieselbe Furcht erkennen, denselben Hass. Es ist in Ordnung, sagt Aisha langsam und streckt erneut die Hand nach ihm aus. Du bist jetzt in Sicherheit, sie sind... Nicht sicher, gibt Brixis voller Wut zurück. Wobei sein Blick sich zuerst auf Aishas Hand senkt und sich dann wieder auf ihren Helm richtet. Du bist genau wie Aramis, Verstand vergiftet. Aisha stockt der Atem im Hals. Sie lässt die dargereichte Hand langsam sinken, um bald die behandschuhten Finger kurz zu einer Faust. Du bist verletzt, lass mich dich wenigstens zu einem Lazarettbekel. Sie verstummt. Brixis entfernt sich bereits rückwärts in eine Gasse, seine blauen Augen starr auf sie gerichtet. Sie verspürt eine Last auf ihren Schultern, in ihrem Herzen. Der Elixni entschwindet in die Schatten und lässt Aisha allein unter dem Himmel einer endlosen Nacht zurück.
Ja, das gibt ganz gut Einstimmungsbild wieder. Sehr ja, zu erschrecken.
Da stecken mehrere Sachen drin. Zum einen sieht man, wie sich die Worte von Lakshmi auswirken auf die Stadt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Lakshmi recht, weil wie wurde der Elixni gerettet? Durch Stasis, durch die Dunkelheit.
Ja.
Zeigt aber auch wieder, wie sehr sich die Elixni oder die Elixni zumindest von Misrax geändert haben, indem sie sagen, hey, mit der Dunkelheit will ich nichts am Hut haben, ich bin hier um fürs Licht sozusagen.
Ja.
Und auf der Metaebene merkt man, finde ich, an dem Eintrag und an der ganzen Season, dass Bungie, wenn man überlegt, die entwickeln Seasons immer so 2-3 Seasons vorher. Mhm. Und wenn man überlegt, was da in Amerika los war mit der Wahl, mit Trump und so, ich glaube, da wird so ein bisschen auch persönliche also Geschichte verarbeitet.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das beabsichtigt verarbeitet wird, aber ich glaube schon, dass du bei der Erschaffung von solchen Geschichten unbewusst solche sozialen Sachen einfach mit einfließen lässt, auch wenn du es nicht willst, weil das dich ja irgendwie schon auch betrifft und prägt.
Lakshmi könnte schon bei Fox News arbeiten.
Ja, würde passen.
Genau. Das war mein geheimes Thema.
Sehr gut.
Und wieder eine freundliche Erinnerung. Es gibt so viele Waffen, Gegenstände, Sparrows, die alle Lore-Einträge haben. Schaut sie euch gerne an.
Genau.
Bevor wir zu Osiris kommen, noch
jetzt ein hast du schon gesagt, was unser Hauptthema ist. Nein, Spoiler. Okay, was?
Hast du vorhin schon angedeutet.
Nein,
Noch ein kurzer Einschub. Und zwar, was ist gerade los bei Bungie oder im Destiny noch? Es sind zwei Sachen. Zum einen haben die Woche die Großmeisterdämmerung wieder angefangen. Die erste Großmeisterdämmerung.
Korrekt. Ist die beste gleich von Anfang an?
Ja, der Spiegelkorridor.
Ja.
Man braucht mindestens 1335, aber auch maximal 1335. Also wenn ihr höher seid, werdet ihr gecapped auf 1335, um reinzugehen. Und es gibt natürlich wieder die Adeptwaffen. Dazu kommt die Season, was davor nicht so war. Also die Waffen sind Plug One 1, Uneinigkeit SR4 und Uzume RR4, das sind ja die bestaussprechendsten Namen aller Zeiten, sind die aktuellen Dämmerungswaffen. Und ab 13. Juli gibt es einen vierwöchigen Zyklus. Und zwar gibt es dann in den ersten 3 Wochen immer jeweils eine von den 3 Waffen. Und in der 4. Woche gibt es die 3 Waffen aus letzter Season. Also Shadowbrise, Palindrom und der Schwarm. Da kann quasi eins von den 3 droppen, wenn man das abschließt.
Na, cool.
Und ab 3. August kann man wieder alle Spitzenreiter-Dämmerungen anwählen.
Für den Erfolg zum Beispiel ja auch ganz wichtig für die Leute, genau, die ihn haben wollen.
Und das Zweite, was die Woche dazugekommen ist, sind die Challenges beziehungsweise es hat letzte Woche angefangen, aber die Woche ist quasi die zweite Challenge aktiv in Raid,
im Vault of Glass.
Genau.
Da sind jetzt auch
und,
die Weekly Challenges dran.
Ja, und ihr könnt euch jetzt einen Destiny Toaster im Bungie Store kaufen.
Ja, stimmt. Auch ganz wichtig. Also, wenn ihr schon morgens direkt beim Frühstück das Destiny Logo reinbeißen wollt, ne, holt euch den Toaster.
Dann noch ich weiß nicht, ob es Hörer von uns betrifft. Es gibt ein Emblem, das bald verfügbar ist. Ein Spicy Ramen Emblem. das man aktuell irgendwie kaufen kann. Also Leute bieten das irgendwie über ominöse Kanäle an. Und Bungie sagt, bitte kauft es nicht, weil eigentlich, und das ist eigentlich ein Spoiler und traurig, dass es jetzt so rauskam, das gibt es am 7. Juli geschenkt für alle Leute sozusagen. Weil 7. Juli ist 7. 7. ist Bungie Day, weil Bungie und die Zahl 7 ist ja immer so ein Special-Dingens.
Ah, es gab aber, glaube ich, auch vor, über diese Prime-Geschichte gab es neulich auch dieses Rahmen-Emote, ne? Ich glaube, im letzten Package, nicht im aktuellen, sondern in dem davor.
Genau.
Kann man vielleicht auch kurz erwähnen, wenn ihr Amazon Prime-Nutzer seid, könnt ihr ja, warte, jetzt muss ich das richtig zusammenkriegen, genau, könnt ihr über Twitch Prime, also könnt ihr ja mit Twitch euer Amazon Prime-Konto koppeln, dann kriegt ihr Twitch Prime und darüber kriegt ihr auch immer In-Game-Stuff, genau, Twitch-Loot. Und da ist auch, ich glaube, einmal im Monat momentan, ne, wechselt das, ist da auch ein Destiny-Paket dabei. Dieses Paket besteht immer irgendwie aus einem Waffenskin, einem Emote, einem Schiff.
Bunt das war's, gewechselt, ja.
Genau, irgendwie so bunter,
bunte vier Tüte Sachen sind es immer.
Oder vier sogar. Ah, ne, ja, gestimmt, eine Geisthülle noch.
Genau, und seit Beyond Light gab es auch Sachen, die es quasi, also bei Beyond Light gab es Twitch-exklusive Sachen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Meistens sind es eher alte Sachen.
Ja, die man sich so dann zum Auffüllen kann. Der Sammlung.
Den Monat gibt es dieses Emote mit der Schaukel, wo man so im Regen steht und die Schaukel ist ganz nett.
Da war ich sehr froh drüber, dass ich das auch endlich habe.
Gut, dass ich die Handbewegung gemacht habe mit der Schaukel, obwohl
ja, sehr gut. Sieht. Sehr gut. Also ihr stellt euch jetzt vor, wie Wally eine Handbewegung macht, die aussieht wie eine Schaukel.
Genau, und weil wir doch schon beim 7.7. sind, 7.7. ist Bungie Day, es kann sein, dass da natürlich auch ein bisschen ein Trailer oder so kommt, wie geht's so weiter mit Destiny oder ein Stream oder so. Und am 8.7. wäre eigentlich unser nächster regulärer Podcast, aber das ist keine reguläre Folge, die werden wir nämlich morgen schon aufnehmen, weil jetzt quasi so eine Art, wir haben jetzt alle, wir gehen beide in Urlaub und wir machen quasi so eine Art Sommerpause, aber wir werden euch am 8.7. einen Lore-Spezial-Podcast präsentieren,
nennen wir es mal so. Da kommt dann eine Spezialfolge und die da drauf wird dann wieder regulär. Wir haben einfach beide im gleichen Zeitraum Urlaub und mit deswegen.
Ganz viel Shit, den wir aufholen.
Genau, da haben wir richtig viel aufzuholen, das stimmt. Mhm. Aber ich würde sagen, kommen wir zu unserem Who the fuck is heute und ihr habt es ja schon gehört, es ist Osiris. Nachdem wir letzte Folge über Saint gesprochen haben, haben wir uns jetzt mal Osiris vorgenommen und es war einfach auch eine Menge Arbeit. Weil Osiris hat einfach viel Background.
Osiris wird noch wichtig, weil Osiris ist, wie sagt man so schön in Among Us Slang, sus as fuck.
Ja. Ja, fangen wir an mit der Background Story zu Osiris. Die ganze Geschichte fängt an kurz nach, also im Entstehungszeitraum der letzten Stadt. In den frühesten Tagen der letzten Stadt lernt Osiris unter den eisernen Lords und Warlocks Fellwinter und Nirven. Und nach dem Tod seiner Mentoren und fast aller eisernen Lords, bis auf zwei, nämlich Saladin und Lady Aphrodite. Ja. Wird die letzte Stadt in Aufruhr versetzt, denn ein neuer Mensch kommt an die Macht namens der Sprecher und etabliert den Konsens und die Vorhut. Und hier wird auch sein sehr guter Freund Saint 14 zur ersten Titanenvorhut. Das hatten wir letzte Folge, genau, parallel bei Saint 14. Also wir haben einige, dadurch, dass sie halt befreundet sind, einige Punkte, die wir schon mal gehört haben heute. Nach dem Angriff der Gefallenen auf die letzte Stadt, die auch die Schlacht der Sechs Fronten, trifft sich Osiris mit Saint 14 im Hangar und beobachtet Tauben und sie unterhalten sich und da offenbart Saint ihm, dass er seine Position als Titanenvorhut aufgeben werde für eine spezielle Mission, die er direkt vom Sprecher bekommen habe. Er solle ein Soldat sein und kein Titan, hat der Sprecher zu ihm gesagt, und die Gefallenen quer durchs System bekämpfen und zu Fall bringen. Osiris versucht daraufhin, Saint zu erklären, dass die Gefallenen gar nicht so unterschiedlich sind wie die Menschen und dass sie auch vieles verloren haben in der Vergangenheit, einschließlich des Reisenden. Wir kennen ja die Background-Story der Gefallenen schon. Saint 14 möchte ihm da allerdings doch nicht zuhören und streitet das alles ab und sagt, die Gefallenen seien alle gleich und sie hatten auch der Menschheit viel zu viel angetan und sie gehören bestraft. Osiris entgegnet hier schon und jetzt kommt ein ganz interessanter Hint, dass der wahre Feind die Dunkelheit und die Weg seien und die Gefallenen im Vergleich zu ihnen harmlos sind. Und das zu der frühen Zeit der Geschichte von überhaupt Destiny und der letzten Stadt. Mhm. Saint 14 war dadurch davon verärgert, von dieser Gleichstellung, von dieser Herabsetzung der Gefallenen. Und sagte zu Osiris, er solle nur über die Mauer sehen und sich die Zerstörung angucken und das Elend angucken, was die Gefallenen der Menschheit gebracht haben. Osiris sagt, dass er nur das große Ganze sehe und fragte ihn danach, wen er als Nachfolger vorschlagen würde vor dem Sprecher, also für seinen Vorhutplatz. Dann war er sehr verblüfft, als Saint ihn, also nämlich Osiris, als Nachfolger vorschlagen werde. Denn Saint 14 meinte, trotz der Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Gefallenen, denkt er, dass Osiris einer der wenigen Menschen sei, die letzte Stadt schützen könnten. Er ließ ihn allerdings auch schwören, dass Osiris die letzte Stadt an seiner Stelle verteidigen müsse, wenn die Gefallenen wiederkehren würden. Daraufhin wurde dann Osiris als Vorhutkommandant eingesetzt und der Sprecher und Osiris arbeiteten zusammen und wuchsen auch als Einheit zusammen. Osiris wurde sogar eine Zeit lang Lehrling des Sprechers. Einige Jahrzehnte nach Gründung der letzten Stadt schickten der Sprecher und Osiris Saint 14 auf die Mission, Tenix zu töten. Das hatten wir letzte Woche auch. Mhm. Saint 14 gelang es allerdings nicht, Tenix zu finden und dann kam ja Cade Six und man dachte, Tenix sei tot, aber das hatten wir ja letzte Woche auch alles schon. Sind wir dann beim nächsten Kapitel, der Weg ins Exil. Osiris hatte den Wunsch oder entwickelte den Wunsch nach der Wahrheit über die Natur der Hüter und der Dunkelheit. Und dieser Wunsch nach der Wahrheit trieb ihn langsam in den Wahnsinn. Seine Theorien wurden als blasphemisch angesehen im Turm. Und zudem fing er an, Ressourcen und Hüter vom Schutz der Stadt abzuziehen, um irgendwelchen Legenden und Gerüchten hinterher zu jagen. Zusätzlich wird angedeutet, dass er derjenige war, der Kaper, den Legionslosen, dazu brachte, in die Leserne Kammer zu gehen. Und wer den Namen noch nicht kennt, soweit ich weiß, ist das auch der Dude, von dem wir das Rüstungsset jetzt kriegen. Also das Rüstungsset, was droppt, ist doch Capris Rüstungsset in
Kapier, ja. Das hat man genau. Schon bei der Story von...
Ja, genau. Zudem studierte er die Schar, insbesondere prophezeite er auch die Ankunft von Oryx. Und außerdem wird gemunkelt, dass er dem Verständnis der Vex zu nahe kam. Also dass er es fast geschafft hätte, die Vex komplett zu verstehen oder ihm zu nahe kam. All diese Tatsachen führten dazu, dass der Sprecher sich gezwungen sah, Osiris ins Exil zu schicken, denn er glaubte, dass Osiris so sehr besessen sei von den Vex wie Toland von der Schar. Daraufhin wird beschrieben, dass Osiris einen Personenkult ins Leben gerufen hat, in dem eine Reihe von seinen Jüngern herausfinden will, wie weit man das Licht biegen könne. Einen davon kennen wir auch noch, wenn wir nicht erst seit kurzem Destiny spielen, nämlich Bruder Vance auf Merkur. Osiris selbst gilt ab dem Zeitpunkt als verschwunden, sogar für diejenigen, die ihm folgen. Einige behaupten, er sei gleichzeitig lebendig und tot. Vor seiner Verbannung unternahmen Saint 14 und seine Schülerin Ikora Ray zahlreiche Versuche, Osiris wieder an die Spitze der Vorhut zu bringen. Er weigerte sich jedoch und war immer mehr von seinen Forschungen der Vex besessen. Zudem war er desillusioniert vom Sprecher und dem Konsens und vertrat die Ansicht, dass ein einziger Anführer dirigiert, keine Zivilisation, sondern eine Diktatur sei. Er sah den Reisenden als Bringer ihrer Probleme. Daraufhin fingen seine Anhänger an, seine Botschaften zu verbreiten, obwohl das Osiris missfiel, tat er nichts dagegen. Also er ließ es halt einfach geschehen. Dies führte bald zur Auseinandersetzung innerhalb der Vorhut und der letzten Stadt, sodass der Sprecher daraufhin eine Versammlung einberief und hier bei Osiris als Krebsgeschwür betitelte, was man sofort verbannen müsse. Osiris daraufhin erklärt, dass er die Stadt freiwillig verlassen würde und überlässt Ikora, seiner Schülerin, die Bürde, die Hexenmeister-Vorhut neu aufzubauen. Zeit im Exil. Vor und nach der Verbannung hält Osiris Rat mit beiden, mit zwei anderen Mächten des Sonnensystems, nämlich Mara Soth, der Königin des Riffs, und den Neuen. Außerdem erhält er Berichte von Eris Morn und hat die Sonnenbrecher eingestellt, die für ihn arbeiteten. Oder arbeiten. Ich erzähle ja im Präsens. Seine Jünger halten zu seinen Ehren ein Schmelztiegelturnier ab, die Prüfung von Osiris, die dazu dienen sollten, die stärksten Hüter für ihre eigene Sache zu rekrutieren. Wieder ein sehr guter Sidefact zu, wie erkläre ich dieses PvP, diesen PvP-Spielmodus geschichtlich.
Mhm.
Während der Ereignisse der Roten Schlacht nimmt Osiris Kontakt mit Failsafe aus, als wir versuchen, Datenknoten auf Nessus Daten aus dem Wechselnetzwerk zu stehlen. Er grüßt die KI des goldenen Zeitalters und bittet sie, seine Grüße an uns weiterzuleiten, woraufhin wir beschließen, Ikora über die Anwesenheit von Osiris zu informieren. Kommen wir zu dem letzten Mal, wo er eigentlich groß war, nämlich zur Jagd auf Panoptis. Denn in dem DLC zu Destiny 2 Fluch des Osiris, wie der Name schon sagt, ist natürlich Osiris unsere Hauptfigur. Und er nimmt Kontakt zu seiner ehemaligen Schülerin Ikora auf. Osiris teilt Ikora mit, dass sich Vex aus Zukunft und der Vergangenheit auf Merkur sammeln. Trotz ihres Misstrauens gegenüber Osiris schickt Ikora uns nach Merkur, um herauszufinden, ob Osiris ein Verbündeter oder ein Feind im Kampf gegen die Vex sein wird.
Mhm.
Wir finden heraus, dass Osiris beim Erkunden des Immerforsts Reflexionen von sich erschaffen hat, die mit ihm und untereinander über die Aktivitäten der Vex kommunizieren. Das Hauptziel von Osiris war es, den Vex-Geist Panoptis, den unendlichen Geist, zu zerstören, der seine Bemühungen auf das Sonnensystem ausgeweitet hat. Während einer von Osiris' Operationen in der Vex-Zeitlinie erfährt er vom Erwachen des Reisenden und sieht eine Zukunft, in der die Vex erfolgreich sind und mit ihren Plänen die Realität zu beherrschen. Dies versetzt ihn in Schrecken, jedoch wird er innerhalb dieser Mission von Panoptis entdeckt und muss daraufhin seinen Geist zu Sagira fortschicken und untertauchen.
Aber wenn man mal drüber nachdenkt, über das, was du gerade gesagt hast, kommt einem das schon sehr bekannt vor. Der Reisende ist erwacht und die Vex versuchen gerade die Realität zu beherrschen.
Ja.
Da-da-da-dam.
Genau. Man kann Parallelen durchaus ziehen. Sagira wird bei der Flucht beschädigt und trifft daraufhin auf uns. Wir sorgen dafür, dass sie zurückkehren kann und mit Hilfe von Ikora reisen wir durch den Immerforst auf der Suche nach Osiris.
Flucht ist gut, ja. Ich glaube, Osiris schmeißt sie durchs Portal,
ja,
oder?
Ja, es ist eine erzwungene, es war auch als erzwungene Flucht beschrieben. Wir stoßen auf Reflexionen von Osiris, die uns die Zukunft zeigen, in der die Vex erfolgreich sind, also eigentlich auch die Zukunft, die Osiris selbst gesehen hat. Mhm. Außerdem offenbaren sie uns den Ort von Panoptis Versteck, sodass wir ihn vernichten können. Nachdem er enttarnt wurde, nimmt Panoptis Sagira gefangen. In folgendem Kampf gegen Panoptis sind wir nicht in der Lage, ihm Schaden zuzuführen und stehen kurz davor, von ihm aus der Realität gelöscht zu werden. Hier kommt Osiris und seine Reflexionen kommen uns zu Hilfe und sorgen dafür, dass wir Panoptis für immer auslöschen können und die dunkle Zukunft Merkurs verhindern. Im Anschluss treffen Ikora und Osiris aufeinander und sie bietet ihm an, in die letzte Stadt zurückzukehren. Er lehnt dankbar ab, zeigt ihr aber gleichzeitig, dass er sehr stolz auf sie ist und auf das, was sie erreicht hat. Er sagt jedoch, dass es noch andere Vex-Verschwörungen zu verhindern gibt und will daher wieder in den Immerforst gehen. Jedoch lässt er diesen offen, falls Ikora einmal reden möchte oder wir Hilfe von ihm bräuchten. Zudem sagt er noch zu uns, dass in allen Realitäten und allen Zukünften, die er gesehen hat, wir das Einzige seien, also wir als Hüter das Einzige seien, was er nicht vorhersehen konnte und wir deshalb nun alle eine Zukunft haben. Kommen wir zu Wächter des Immerforst. Kurz nach der Niederlage von Panoptis wird Osiris von Sagira getrennt, als er in die dunkle Zukunft des Leuchtturms eintritt. Nachdem sie ihn wiedergefunden hat, entgegnet sie, dass sie dachte, sie hätten diese Zukunft abgewendet. Das war ja eigentlich die Geschichte mit Panoptis. Osiris antwortete, dass viele Gleiche zu diesem Punkt in der Zeitlinie geführt hatten. Daraufhin erbebte der Leuchtturm und ein massiver Schatten der Dunkelheit fegte über sie hinweg und begann, die Ruinen anzugreifen. Während weiterer Nachforschung über die Vex entdeckten Sagira und Osiris verschiedene Simulationen, über die Kabale und die Gefallenen, die den Vex wertvolle Informationen liefern würden, um sie zu besiegen und somit die vollständige Kontrolle des Immerforsts zu erlangen. Osiris schickt uns daraufhin in den Immerforst, um die Fertigstellung eben dieser Simulation zu verhindern und die Daten zu löschen. Während eines törichten Experimentes seitens Osiris erschafft er eine Simulation von Dendron, dem Ursprungsgeist, da er glaubte, diesen kontrollieren zu können. Jedoch passiert das, was immer passieren muss, wenn Leute denken, sie könnten Vex-Geister kontrollieren. Dendron hat da nicht so Bock drauf und fängt an, Panoptes Platz einzunehmen, sodass Osiris sich gezwungen sieht, uns um Hilfe zu bitten. Wir reisen daraufhin in eine simulierte Vergangenheit und schaffen es, dort Dendron zu zerstören.
Den Strike vermisse ich irgendwie gar nicht.
Nee, der war auch einfach endlos lang. Also irgendwie, ich vermisse den auch nicht. Kommen wir zu der Suche nach Saint 14. Nachdem wir mit Osiris mehrere Bedrohungen im Immerforst eliminiert haben, stoßen wir auf ein altes Vorhutsignal, welches von innerhalb des Forstes gesendet wurde. Die Untersuchung des Signals führt uns zu Lichtspuren, die mit denen von Saint 14 übereinstimmen. Dieser war nach der Schlacht am Twilight Gap verschwunden. Und da fehlt mir tatsächlich die deutsche Übersetzung. Wie heißt denn die Schlacht am Twilight Gap auf Deutsch?
Dämmerbruch.
Dämmerbruch? Okay. Sagen wir mal, es heißt Dämmerbruch. Nachdem Osiris einen mit Licht erzeugten Spalt in der Nähe eines alten Schlachtfeldes gefunden hatte, wo Vex aus einer anderen Zeit dem Titan zum Opfer gefallen waren, erklärte er, dass wir Saint 14 finden müssen. Er fährt daraufhin geht daraufhin wieder in den Immerforst und sucht dort weiter nach Hinweisen, während wir mit Bruder Vance uns im Leuchtturm beraten. Mit der Hilfe von Bruder Vance schaffen wir es, einen Ort im Immerforst ausfindig zu machen, an dem wir Saint 14s Licht finden. Wir besiegen daraufhin in einer simultanen Zukunft Hagios, den ehrwürdigen Geist, der ein Tor öffnet, in dem wir Saint 14 finden sollten. Wir treten durch das Tor und stellen leider fest, dass wir hier nur das Grab von Saint 14 gefunden haben, das mit tausenden besiegten Vex gefüllt ist. Und in dem Grab ruht Saint 14. Wir lassen ihn hier allerdings zurück, und da haben wir wieder den Schulterschluss zu letzter Folge. Da es ja so aussieht, als ob die Vex ihn verehren. Sie haben ja auch die Rüstung, also sie haben ihn ja sehr schön aufgebahrt und die Rüstung repariert, und deswegen lassen wir ihn dort. Ein Versuch, die Vergangenheit zu korrigieren. Osiris kann allerdings nicht von der Idee ablassen, seinen Freund Saint 14 doch noch zu retten, und baut daraufhin mit Hilfe des Vagabunden die Sonnenuhr, um in die Vergangenheit zu reisen. Sowohl Sagira als auch der Vagabund hatten Vorbehalte, zum einen wegen der unbekannten Auswirkung der Nutzung der Sonnenuhr und zum weiteren wegen eines Dings, ich habe nichts Genaueres gefunden, mit dem Osiris einen Deal gemacht hatte, um die Sonnenuhr zu betreiben. Osiris aktiviert die Sonnenuhr und schickt Reflexionen in die Zeitstränge der Sonnenuhr, um den Richtigen zu finden, der vonnöten ist, um Saint 14 zu retten. Jedoch schafft er es nie, den richtigen Zeitpunkt zu finden, sodass er schließlich dieses Unterfangen aufgeben muss. Er deaktiviert die Sonnenuhr und versteckt Teile dieser, sodass sie niemand mehr benutzen kann. Denn so ein Instrument, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann, ist ja doch sehr mächtig. Die verfluchte Stadt. Einige Monate später wird Osiris von Petra Venge um Hilfe gebeten, da die Erwachten bei der Bekämpfung der Bekämpfung der Besessenen half und auch dabei half, den Fluch der träumenden Stadt loszuwerden, der ja dafür sorgte, dass die träumende Stadt in einer dreiwöchigen Zeitschleife hüllte. Und wer ist natürlich der Beste in allen möglichen Zeitbelangen? Natürlich Osiris. Osiris stellt daraufhin fest, dass nur Vex in der Lage seien, eine solche exakte Rekonstruktion zu erschaffen. Und daraufhin bleibt den beiden ein Rätsel, wie es möglich sein kann, diese Zeitschleife zu erzeugen. Denn in der träumenden Stadt gibt es ja eigentlich keine Vex, sondern nur die Schar und die Besessenen. Wir wissen ja letztendlich jetzt schon, haben wir auch schon drüber gesprochen im Zuge der Erwachten-Story, wer dahinter steckte. Enthüllungen. Einige Zeit nach der Zerstörung des, und da habe ich, ich weiß nicht, welcher das ist, der Undying Mind, der unsterbliche Geist. Das ist doch irgendwie, ist es nicht der im Garten?
Nee, das war tatsächlich der Endboss quasi aus der Season of the Undying, also aus dieser Shadowkeep Season, wo wir
diese Vex dieses komische Vex-Aktivität immer hatten, ne? War das nicht das?
Genau,
wo da kommt der her. Okay, den konnte ich nicht mehr zusortieren.
Da ist dieses Portal im Turm gebaut worden, das dann in diesem Vex-Ding über das eigentliche Portal gebaut worden ist und wir haben quasi sämtliche Versionen von dem Undying Mind getötet.
So war das. Gut. Also, der unsterbliche Geist wird dann wahrscheinlich im Deutschen heißen. Nachdem wir den getötet haben, erfährt Osiris von einer neuen Simulation im Immerforce, die Vex erschaffen haben. In dieser Simulation war es komplett dunkel und der Boden fiel weg, nachdem er sie betreten hatte. Dies war die Zukunft von Merkur und es war so dunkel, dass man die Sterne nicht sehen konnte. Osiris forschte weiter und bat daraufhin, zum Reisenden gebracht zu werden, also innerhalb der Simulation. Doch dort war nur die Stille vorzufinden. An der Stelle, wo der Reisende eigentlich sein sollte, ragte ein mindestens doppelt so hoher Obsidianer Monolith groß in den Himmel. Und an der Stelle, wo die letzte Stadt eigentlich sein sollte, war nur ein wirbelnder Staubsturm, violett gefärbt durch das sterbende Licht. Diese ganzen Ereignisse sollten in 2 bis 3 Jahrzehnten stattfinden und nachdem Osiris erkannte, was dies voraussagte, verlangte er, dass die Simulation beendet wird. Die Zeit enträtselt. Nachdem die Hüter den unsterblichen Geist zum letzten Mal zerstört hatten, entwerten sich die Zeitwege über Merkur und Osiris taucht noch einmal aus dem Immerforst auf, um sich der möglichen Katastrophe zu stellen. Er muss allerdings feststellen, dass der ein Kabal-Psione versucht, die Kontrolle über die Sonnenuhr zu erlangen. Sie wollen diese nutzen, um die Niederlage der Roten Schlacht ungeschehen zu machen. Osiris ruft uns einmal nun erneut, auf die Zeitwege gegen die Kabale zu verteidigen und die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu schützen. Dabei gelingt es uns tatsächlich, das zu tun, was Osiris nie gelungen ist, nämlich Saint 14 so zu retten und die Zeit so zu verändern, dass Saint 14 nicht stirbt im Immerforst.
Das ist gerade das, was wir letzte Woche hatten. Vermutlich genau. Ist tatsächlich dieses perfekte Paradoxon der Grund dafür, warum wir erfolgreich waren und Osiris nicht.
Die Wahl der Seiten. Nachdem die Bedrohung durch die Psione beseitigt ist, konfrontiert Osiris Rasputin aufgrund dessen, was er ihm im Immerforce gezeigt hatte und zwingt ihn, den Immerforce zu verlassen. Das heißt, wir wissen jetzt, diese dunkle Zukunft von Merkur wurde durch Rasputin hervorgerufen. Während die Hüter Rasputin verehrten, sah Osiris ihn als Verräter, da er den Menschen während des Kollapses den Rücken gekehrt hatte und als Mörder, der die eisernen Lords abgeschlachtet hatte während des dunklen Zeitalters. Da Osiris um die bevorstehende Ankunft der Pyramiden wusste, stellte er Rasputins Loyalität in Frage und er müsste sich für eine Seite entscheiden in der bevorstehenden Schlacht zwischen Licht und Schatten oder Licht und Dunkelheit. Diese antwortete, indem Osiris zu einer Anomalie am Rande des Sonnensystems schickte. Osiris flog sofort dorthin und fand dort eine Pyramide innerhalb einer Cooper-Ort-Ausdehnung und holte mit Hilfe seiner Echos einen Samen aus dem Inneren der Pyramide. Jagd auf die Zorngeborenen. Wir hören erst wieder von Osiris nach der Ankunft, also nach der Saison der Ankunft, wo er Kontakt mit Zavala aufnimmt, um über die Situation zu berichten. Zudem schickt Osiris der Vorhut einen Zahn von Xivo Arad. Danach macht er sich auf den Weg zur träumenden Stadt, die immer noch in der Zeitschleife hängt, und trifft sich mit Petra Wensch. Da diese allerdings nichts über den Aufenthaltsort der erwachten Königin weiß, kehrt Osiris zum Turm zurück. Er untersucht daraufhin Ennas Arbeit an Rasputin und kommt zu dem Schluss, dass sie ihr Potenzial an einen Tyrannen des goldenen Zeitalters verschwendet hatte. Später kehrt Osiris in die Wirrbucht zurück und versucht herauszufinden, wie Keitel versuchen will, die Rote Legion wiederherzustellen. Osiris findet in der Wirrbucht jedoch einen seltsamen organischen Turm, um den sich Kabale versammelt hatten. Er beobachtet ihn daraufhin die nächsten Tage und als sich die Kabale entfernen, nähert er sich selbst dem Turm. Er stellt fest, dass etwas den Turm nutzt, um ihn zu rufen und zu verführen. Sagira schafft es jedoch einzugreifen und Osiris davon abzuhalten, sich dem Turm weiter zu nähern und diesen zu untersuchen. Nach der Rückkehr zur Erde entdeckt Osiris Signaturen von anderen Türmen auf dem Mond und sucht Eris Morn auf, kann sie jedoch nicht finden. Er trifft sich mit Spider, der noch mehr Türme an der Küste ausfindig gemacht hat und Agenten an diese verloren hatte. Um mehr herauszufinden, nimmt Osiris Kurs auf das äußere Sonnensystem und gelangt zu dem verlassenen Dreadnought. Es gelingt ihm, die organischen Kommunikationssysteme der Schar zu rekonstruieren und mehr über die Lage der Schar herauszufinden. Er findet raus, dass die Schar in interne Kämpfe verwickelt sind, Savatun von der Schwarzen Flotte gejagt wird und ihre Schwester dieses Machtvakuum nutzt, um selber sich da so ein bisschen einzumischen. Mhm. Osiris kehrt zu Spider zurück und enthört die Türme als Kryptolithen, die aus einer ganz anderen Dimension stammen. Osiris macht sich daraufhin auf den Weg zum Mond, wo er auf eine Kommunion von Voshir und Kinox und einen Abgesandten von Xivo Arad trifft, den hohen Zelebranten. Diese ganze Geschichte, die jetzt kommt, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, als wir den Lore-Text vorgelesen haben. Osiris unterbricht die Kommunion und schafft es da so gut wie alles auszulöschen. Ich gehe jetzt nicht wieder in die Tiefe, weil dafür könnt ihr euch die Folge anhören, wo wir den Lore-Text dazu haben. Er schafft es, alle zu töten, außer Kinox, die aus der Kammer flieht. Jedoch hat Osiris keine Chance gegen den Hohe Zelebranten, der ihn daraufhin festsetzt und sich über seine Macht lustig macht, so ein bisschen, und ihn in einen Zorngeborenen verwandeln möchte, indem er ihm Runen ins Gesicht ritzt und ihn für Xivo Arad zurücklässt. Hier passiert natürlich das Traurige, was wir auch in der Folge schon hatten. Sagira muss sich hier opfern, um ihn zu befreien und zu retten, mit einer Explosion aus Licht. Rettet sie ihn, lässt ihn natürlich jetzt nur ohne Geist und damit als Sterblichen zurück. Wut in Brand will sich Osiris am hohen Zelebranten rächen, nimmt jedoch, bevor er aufbricht, noch Kontakt zu Zavala auf und bittet ihn, uns zu ihm zu schicken. Später gelingt es Osiris, den hohen Zelebranten aufzuspüren, was sich jedoch als Falle herausstellt. Wir tauchen gerade noch rechtzeitig auf, um die Schar zu töten und den Zelebranten zurück ins Reich des Aufstiegs zu jagen. Osiris versucht uns dann zu treffen, wird aber dabei von einem Scharritter überfallen. Hier taucht denn unser neuer Freund Aldrin Soft das erste Mal auf und rettet Osiris. Und dann sind wir eigentlich schon wieder in einem relativ aktuellen Geschehen, nämlich bei den ganzen Sachen um Keitel.
Genau.
Wo Osiris ja einfach auch einen sehr tragenden Part hat als Berater von Zavala und ja auch als Teil des Einsatzteams, was sich nachher Keitel entgegenstellt.
Auch ab dem Zeitpunkt kann man Osiris im Turm finden. Genau. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, bei Alcora ums Eck. In der Season davor hat er noch nichts gesagt. Jetzt hat er zumindest so einen Dialog, wenn man sich hinstellt, dann diese Sprüche, die Leute immer sagen.
Ja. Und er ist halt auch maßgeblich an dem ganzen Geschehen rund um die Krähe beteiligt. Aber das hatten wir ja auch schon im Zuge der Geschichte von ihm.
Genau.
Ja, das wäre so die Geschichte von. Und mittlerweile weiß ich halt echt gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin und was ich eigentlich glauben soll. Dadurch, dass ja auch Osiris die Sonnenuhr hatte und in der Zeit rumreisen kann, das macht das Ganze halt einfach sowas von komplex. Und ich meine, alleine schon der Umstand, dass er ganz am Anfang von seiner eigenen Geschichte, als er in der letzten Stadt war, schon vorhergesagt hat, dass die Dunkelheit und die Vex der größte Feind sein werden, das ist ja ewig weit zurück.
Das Ding ist, und jetzt muss man mal eine fette Spoilerwarnung aussprechen, dass Osiris unfassbar verdächtig ist in der Season, weil er einfach so inkonsequent handelt.
Ja, er handelt komplett anders, als er sonst tut, ne?
Ein Beispiel. Also es gibt eine Theorie, ja, ich benenne es jetzt mal so, wie es ist, dass Osiris seitdem tot ist, Sagira, auf irgendeine Art und Weise von Savatun kontrolliert wird oder beeinflusst worden ist und okay, die quasi sein Handeln so ein bisschen lenkt. Belege dafür gibt es nur indirekt. Beispiel dafür, für inkonsequentes Handeln. Es gab letzte Woche oder vorletzte Woche den Dialog zwischen Misrax und ihm, der sagt, hey, diese Maschine von Lakshmi, das ist eigentlich verboten unter den Elixni, aber wir können sie verbessern. Und Osiris sagt dann aber fast schon stotternd, muss man sagen, erst einen kurzen Moment überrumpelt, sagt dann, nee, das machen die schon irgendwie, die schwarze Waffenkammer hilft dabei und so. Also er will quasi verhindern, dass die Maschine, die eigentlich bekannt dafür ist, dass sie die Leute wahnsinnig macht, diese benutzen, dass die quasi die Elixni nie verbessern oder korrigieren oder so. Osiris verlangt von Alcora, dass die Nutzung von Stasis verboten wird. Wenn man sich an die Saison der Ankunft zurückerinnert, Savatun wollte verhindern, dass wir überhaupt mit der Dunkelheit kommunizieren, indem sie uns, als die Pyramide zu uns ruft, quasi wieder rausreißt aus diesem Strahl und also versucht, von wegzulenken. Aber auf der anderen Seite, wer hat jetzt vollen Zugriff auf sämtliche Daten zu Kira und Savathun bekommen von Ikora?
Osiris. Mhm. Es ist halt echt schwer, weil du kannst zu diesem jetzigen Zeitpunkt, kann man sich eigentlich noch nicht, also als Spieler noch nicht auf eine Seite stellen, weil es halt so krass verschachtelt ist.
Ja.
Das ist halt echt, ich bin gespannt, was da alles noch passiert.
Es wird spannend.
Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, gerade auch nochmal im Hinblick, dass, also auch bevor ich die Story ausgearbeitet habe, dass er halt anders agiert, als er sonst agiert hat, weil er nicht mehr... Er ist nicht mehr so wie vorher, als er noch seinen Geist hatte. Irgendwie, also.
Nee, gar nicht. Und es ist auch verdächtig, finde ich, dass er Kira gefangen nehmen will und nicht zerstören will, weil ja. Er weiß, was Kira...
Also es geht um den Vexmind. Wenn jemand bis jetzt uns immer zur Hilfe gerufen hat, um Vexminds zu töten, wer war es dann, wenn nicht Osiris so, ne? Und jetzt sagt er, ja, den können wir schon gefangen nehmen. Mhm. Den mächtigsten von allen. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Eure Gedanken dazu, gerne immer @d2lorecast bei Twitter.
Und ich bin auch gespannt, um jetzt den Bogen zu schließen, wenn wir schon mit Kira anlegen, wo es hingeht, weil, wenn man so drüber nachdenkt, ist Kira ja dafür verantwortlich mit, dass die träumende Stadt ihren Fluch hat. Und wenn wir Kira bekämpfen,
ob wir dann auch den
Fluch vielleicht aufheben. Besiegen, vielleicht hat es ja, mal gespannt.
Oh Gott, das wäre ja abgefahren, dann ist der Fluch nicht mehr auf der träumenden Stadt. Okay, das kann ja dann noch völlig andere Dimensionen annehmen. Mhm. Mein Gehirn platzt. Wir sind gespannt. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial drin, sagen wir es mal so.
Genau.
Kommen wir zur Waffe der Woche. Und da haben wir ja, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge sogar angeteased, welche machen, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht auch nicht.
Wir haben uns auf jeden Fall auf eine Waffe, für eine Waffe entschieden, die...
Ist hier pure Anarchie und...
Ja.
Was?
Ich kriege spontane Kopfschmerzen bei solchen Wortwitzen. Genau, die Waffe der Woche ist die Anarchie. Kurz ein paar Hard Facts zu der Waffe. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, gerade in der aktuellen Season durch diese ganzen Mods, die es für Granatenwerfer gibt. Hammerwaffe. Exotischer Granatenwerfer im Powerslot, nutzt Power Ammo natürlich. 6 Schuss Magazin, macht Arkus-Schaden. Der intrinsische Perk sind die Arkus-Fallen. Die Granaten haften an Oberflächen und verketten andere Minen durch Arkus-Blitze.
Ich habe vorhin Arkus Fallen gelesen und gedacht, hä?
Oh, wow.
Arkus Fallen, ja. Siehst du, das macht dieses Spiel mit einem.
Oh, okay. Dann haben wir noch bewegliche Zielscheibe, erhöhtes Bewegungstempo und Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielvorrechnung benutzt. Lauf, schnelle Schüsse, plus 15 Handhabung, 10 Nachladegeschwindigkeit, dann ist da noch ein Hochgeschwindigkeitsgeschosse drauf als Magazin, ein Kompositschaft. Und früher gab es die Waffe über den Raid Geißel der Vergangenheit und ich glaube heute einfach über den Automaten.
Genau, da könnt ihr sie für 240 von diesen Raid-Tokens kaufen, die ihr bekommt. Also quasi das Maximum, das ihr haben könnt.
Dafür könnt ihr euch die.
Lohnt aber, sich?
Ja, auf jeden Fall. Gerade in der aktuellen Season, wo du ja auch Viereck drauf hast und diesen Breach and Clear Mod.
Ja, der diesen Debuff macht.
Genau.
Die macht sehr viel Spaß, ist einfach die etwas andere Waffe und wichtig, ihr müsst nicht wie ein Irrer immer draufschießen mit euren Arkus-Dingern, es reicht einfach 2 Schüsse drauf.
Genau.
Und dann macht ihr den maximalen Schaden und es tickt dann so runter und dann tut ihr irgendwann wieder nachschießen sozusagen.
Genau.
Man kann auch freundliche Hüter anschießen und dann haben die in ihrem Sichtfeld so Arkus-Blitze.
Macht immer Spaß im Raid mit der Waffe, muss man sagen, weil wenn man dann mal Langeweile hat und auf irgendjemanden wartet, haben alle Leute auf einmal Arkusgranaten am Kopf kleben.
Genau. Ich würde euch noch den Lore-Text vorlesen. Mhm. Es gibt übrigens seit dieser oder letzter Season ein sehr cooles Siva-Ornament für die Waffe noch.
Ah ja, stimmt. Stimmt, das ist echt cool.
Ja. Also Lore-Text. Anarchie. Kleb an, an Wand, Boden, Mensch, dann verbrenne. Civix, der wenig vermisste. Du kleine Ratte, du hast meine herzliche Gastfreundschaft ausgenutzt und sie wie ein undankbares Kind mit Füßen getreten. Behandelt man so einen seiner Brüder? Civix lachte, ein kaltes, wahnsinniges Lachen. Dann spuckte er voller Inbrunst vor Spiders Füße. Spider rollte nur mit den Augen. Sag Bescheid, wenn du mit deinem Kindergramm durch bist, sagte er. Civix lachte noch wahnsinniger als zuvor und setzte ein weiteres Spuckgeschoss hinterher, dieses Mal direkt in Spiders Gesicht. Spider wischte sich die Braue, beugte sich nach vorn, blickte Civix in die Augen und sagte, ich glaube, unsere kleine Ratte hat sich gerade Hausarrest eingehandelt, vielleicht zusammen mit dem Rest des Gesindels. Mit ihren vielen Händen ergriffen Spiders Leute Civix. Während sie ihn davonzerrten, schrie er, du, so schlimm wie alle Gefallenen, schlimmer sogar, ein Freund der Menschen, alle müssen sterben. Spider winkte ihm einfach und rief spöttisch, bon voyage, mein Freund. Bon voyage, mein Freund. Das klingt irgendwie komisch, naja, geil. Dann schaute er auf den Fleck, an dem eben noch Civix gestanden hatte, stieß einen tiefen, reumütigen Seufzer aus, nur um sich dann wieder seinen Geschäften zuzuwenden.
Ja.
Civix wollte mehr. Civix wollte mehr, das waren, glaube ich, die ersten Wörter, die man immer hört in diesem Raid-Dialog, wenn man reinfliegt in den Geißel der Vergangenheit.
Ja, stimmt. You're right. Auf jeden Fall eine sehr lustige Waffe und die macht echt Spaß und vor allen Dingen ist die auch echt gut. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel im Raid, die ist halt perfekt, um auch so Spawnstellen von Ad-Wellen einfach zwei Granaten quer oder drei und dann sterben die halt einfach. Also die ist echt fresh, spielt die. Die ist super.
Genau. Es gibt, glaube ich, keinen Cut dafür, obwohl bei Light die GG einer angezeigt wird, aber ich vermute, es ist nur ein Platz. Es, bei manchen Waffen auf Light GG oder in der Datenbank findet man so Platzhalter-Katalysatoren. Also entweder kommen die irgendwann mal.
Oder sie haben sich einfach offen gelassen, da eventuell einfügen zu können, wenn mal einer kommt.
Ja, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was die Waffe noch, keine Ahnung, zwei Schüsse mehr, Auto nachladen, irgendwie sowas, aber so richtig viel braucht die tatsächlich nicht. Das ist so eine Durchwegsrunde.
Ja, eigentlich Waffe. Ist die funktioniert einfach, das stimmt.
Kann man auch in World of Glass ganz gut nutzen in den Encountern, um zum Beispiel diese Stellen, wo die Wecks immer rauskommen, einfach, man schießt einfach zwei, drei Schüsse hin und dann.
Jetzt merken unsere geehrten Zuschauer, dass Wally gerade total abgelenkt war, als ich genau das gleiche schon gesagt habe, bevor du deinen letzten Satz gesagt hast.
Oh, ja.
Egal. Alles gut.
Natürlich war das nur noch meine Erinnerung.
Ich habe nämlich gesehen, dass du abgelenkt bist, weil du irgendwas gelesen hast in der Zwischenzeit und dachte so, okay, er hat mich schon
verhört. Ich war gerade auf der Seite, Light-GG-Seite von der Anarchie.
Ah, okay. Gut, jetzt kommen wir noch zu meinem geheimen Thema als letztes und ich muss leider gestehen, ich hatte kein wirkliches heute vorbereitet. Ich hatte eins vorbereitet, dann habe ich dein geheimes Thema gehört und habe mir noch schnell ein anderes rausgesucht.
Habe ich nämlich genau das gleiche genommen wie du?
Nee, du hattest du nicht. Ich hatte was ganz anderes. Ich hatte so einen Platzhalter. Ich hatte einen Lore-Text von einem Exo. Den mache ich vielleicht auch noch mal irgendwann. Aber nachdem du sagtest, du hast wieder eine aktuelle Waffe genommen, habe ich nebenbei noch Light GG durchgeforstet und habe auch noch einen ganz coolen Eintrag zu einer aktuellen Waffe gefunden. Und den möchte ich auch kurz vorstellen, gerade weil wir ja auch gesagt haben, ihr müsst euch mehr der Lore der Waffen widmen und der Rüstungsteile, die nicht exotisch sind. Habe ich die Lore zur Waffe Leeres Gefäß, was dieser fancy Granatwerfer aus dieser Season ist. Es ist vielseitig. Für sich genommen ist es nichts, nur eine leere Röhre. Doch darin besteht seine trügerische Schönheit. Es geht nur darum, womit du es füllst, was du daraus machst, was du es bewirken lässt. Banshee 44. Unter dem lauten Geklapper seiner gepanzerten Stiefel steigt Lord Saladin die Metalltreppe der Verbindungsschläge des zentralen Turms hinab. Ansonsten herrscht Stille auf dem Basar, was ihm Gelegenheit bietet, über eine geeignete Strategie für sein bevorstehendes diplomatisches Vorhaben nachzudenken. Ich verlange eine Beteiligung an der Entscheidungsfindung für Gedanken verloren, setzt Saladin seinen Weg fort. Ich beantrage die Erweiterung eures Rates für. Er grummelt und schüttelt den Kopf. Commander, ich habe große Bedenken wegen der Einbeziehung des Kriegskults der Zukunft in. Er knurrt vor sich hin. Nichts von all dem klingt richtig. Saladin hält inne und wirft einen Blick auf die Stadt, deren Straßen unter einem schimmernden digitalen Nebel verborgen sind. Er schließt die Augen, schüttelt den Kopf und gönnt sich einen Augenblick, um sich zu sammeln. Hier sind keine Kampfgeräusche zu hören, keine Schüsse, keine Schreie. Sie existieren nur in seinem Kopf. Zavala, ich möchte als Freund zu dir sprechen, versucht es Saladin erneut, öffnet die Augen und schaut mit seinem beständigen Nicken zum Reisenden hinauf. Du wirst schon ein wenig lauter reden müssen, wenn du willst, dass der Commander dich hört. Aufgeschreckt durch das plötzliche Ertönen einer anderen Stimme, als er seiner eigenen wirbelt Saladin herum und streift Osiris, der unbehaglich nah hinter ihm steht. Saladins zunächst schockierter Gesichtsausdruck wandelt sich in Verlegenheit, die er jedoch hinter einer Maske aus der Frustration zu verbergen sucht. Man beleuchtet keine Leute, Warlock. Ach bitte, wiegelt Osiris ab und tritt gemächlich auf Saladin zu. Jeder mit auch nur einem Ohr hätte dein Gebrabbel hören können.
Merkt euch mal diesen Satz bitte. Weiter geht's.
Ich habe es lediglich kommentiert. Er macht eine unschuldbekundende Geste mit den Händen und schließt dann beide hinter dem Rücken zusammen. Ich muss zu einem Treffen, sagt Saladin bestimmt und wendet sich abrupt zum Gehen. Doch Osiris tritt einen Schritt zur Seite und stellt sich zwischen Saladin und die Treppe, womit er sich umgehend einen herausfordernden Blick des Eisernen Lords einhandelt. Beschwichtigend hebt Osiris beide Hände. Bitte, Lord Saladin, nur einen Augenblick. Saladin verschränkt die Arme vor seiner Brust. Eine Falte auf seiner Stirn verrät seine Ungeduld. Solltest du hoffen, einen Verbündeten im Commander zu finden, mag dies nicht der beste Zeitpunkt sein, erklärt Osiris, während er Saladin mit einer Hand am Ellenbogen packt und ihn von dem Hauptsteg fortzieht. Commander Zavala steht zurzeit unter erheblichem Druck, fährt Osiris fort. Wenn du glaubst, dass ihn deine Anwesenheit bestärken würde, erhebt eine Augenbraue und wirft Saladin einen Seitenblick zu. Könntest du dich mit dieser Annahme täuschen? Rede nicht um den heißen Brei herum. Saladin reißt sich unwirsch von ihm los und bleibt stehen. Worauf willst du hinaus? Wann hast du das letzte Mal, wie hast du es vorhin ausgedrückt, gelauscht? Saladin ist gereizt. Ich belausche niemanden, knurrt er. Dann ist dir genau deshalb vielleicht entgangen, welche Meinung bezüglich deines Vorgehens im Allgemeinen bei den anderen Hütern vorherrscht. Osiris schlägt einen sanften, entschuldigenden, gemessenen Tonfall an, der offenkundiges vermuten lässt. Er hat schlechte Neuigkeiten. Und er hasst es, der Überbringer schlechter Neuigkeiten zu sein. Saladin schweigt. Da eine Trotzreaktion ausbleibt, ergreift Osiris die Gelegenheit, seine Ausführungen weiter zu vertiefen. Viele, die unsere Überzeugung nicht teilen, stellen deine Entscheidung als Anführer während der jüngsten Krise mit Kaiserin Keitel in Frage. Osiris senkt den Kopf an Saladins Ohr und spricht mit leiser Stimme, als ob er ihm ein Geheimnis anvertrauen wollte. Andere unterstellen, dass du es warst, der das Attentat auf den Commander angeordnet hat. Das würde ein eiserner Lord niemals tun, entgegnet Saladin mit zitternder Stimme. Ich bin kein... Ich weiß, unterbricht ihn Osiris sanft. Aber nicht jeder kennt dich, wie ich dich kenne. Sie bringen wohl artikulierte und überzeugende Argumente an, die auf deiner sehr lautstarken Haltung gegen einen Waffenstillstand mit den Kabalen fußen. Saladin schließt die Augen und atmet langsam ein, um sich zu sammeln. Die Schussgeräusche, die Rufe und die Schreie ertönen jetzt lauter als je zuvor. Oder vielleicht pocht ihm nur das Blut in den Ohren. Umso mehr Grund für mich, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Du bist deswegen in die Stadt gekommen? Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, hakt Osiris nach. Noch vor einer Minute klang es für mich, als wolltest du einen Platz in Zavalas innerem Kreis für dich einfordern. Was glaubst du, wie das aussehen würde? Saladin schaut in die Richtung, in der Zavalas Büro liegt und ballt seine Hände zu Fäusten. Lakshmi 2 ist... Überlass Lakshmi mir, beharrt Osiris und greift erneut nach Saladins Arm. Dieses Mal weicht der eiserne Lord nicht zurück. Trage die Gefechte aus, von denen du weißt, dass du sie gewinnen kannst, Lord Saladin. Ich weiß, mit ihr umzugehen. Es mag wieder eine Zeit kommen, in der deine Stärke ein weiteres Mal vonnöten ist, aber diese Zeit ist nicht jetzt. Saladin wirft Osiris einen messerscharfen Blick zu. Der Protest, der ihm auf der Zunge liegt, bleibt unausgesprochen. Er lässt den Kopf hängen. Danke, Osiris, sagt Saladin schweren Herzens. Seine Überzeugung schwindet. Du bist ein wahrer Freund. Und der Text passte so gut in die heutige Folge noch rein, als ich den überflogen habe. Da musste ich den noch direkt nehmen.
Fun Fact, ursprünglich war das mein ursprüngliches geheimes Thema.
Was, der Text?
Ja, aber ich fand, der andere passt besser zur Story. Und das wollte ich zurückstellen, weil der Text ist nämlich auch ein kleiner Beweis für eine eventuelle Verknüpfung zwischen Osiris und Sabaton.
Ja, ich will auch meinen, weil irgendwie sorgt er ja in diesem Text dafür, dass sich Saladin, der sich gerade Lakshmi entgegenstellen wollte, das nicht tut und damit aber vielleicht ja auch Lakshmi das, was sie gerade tut, nämlich so aufwiegeln, einfach weiter tun kann, weil er tut ja akut auch gerade nichts dagegen.
Ich lese euch mal noch schnell einen anderen Lore-Text vor, das hatte ich schon vorbereitet. Und zwar, wobei ich sage erst danach, von was er ist. Alles, was wir jetzt noch haben, ist unser Glaube. Das ist in Anführungsstrichen. Ich ziehe mich in meine Knochenhöhle zurück und er ist da. Ich sehe, wie er am Geländer steht und mit geneigtem Kopf zu seinem Reisenden blickt. Er spricht mit sanfter Stimme, aber ich kann ihn hören. Jeder hätte ihn verstehen können. Er wartet auf eine Antwort und ich ebenso, angespannt, neugierig. Voller Aufmerksamkeit steht er da, dieser treue Hund von einem Mann. Ich spüre die Zeit kaum, aber für ihn schleichen die Stunden nur so still dahin. Ich bin bereit, die Stimme seines Reisenden zu ersticken, sollte er antworten. Aber da ist nichts. Er klammert sich fester ans Geländer. Ich spüre, wie sich etwas in ihm verändert und eine neue Möglichkeit tut sich auf. Wieder drücke ich auf die Höhle. Das Netz knirscht leicht ob meines Eifers. Jemand nähert sich und er wendet seinem Reisenden den Rücken zu. Es gibt einen Austausch, der durch den rötlichen Wirbel verdeckt ist. Er erstattet Bericht. Hoffnung blutet aus ihm heraus. Er überreicht den Boten ein Zeichen seines Vertrauens. Dieser nimmt es entgegen, ohne die Bedeutung zu verstehen. Er beobachtet, wie der Bote geht. In seiner Mitte ist ein hohler Raum. Er ist wunderschön. Ich kehre wachsam zurück. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Er spricht zu allem. Seine Stimme ist vom Kummer gedrängt. Ich muss wissen, wie groß mein Rückschritt ist. Ich greife vorsichtig nach ihm. Stärke. Ich drücke und fühle nur süßes, weiches Verrotten. Ich bin trunken vor Freude. Sie haben keine Antworten erhalten. Es war ein Reflex, das Zucken eines dummen Muskels. Ein Lied der Freude steigt in mir auf. Jetzt. Das ist aus der exotischen Waffe Auserwählte des Reisenden, dieser Handfeuerwaffe, dieser Pistole. Und vermutlich ist es ein Dialog oder ein Monolog von Sabatun mit sich selber, die in diesem Schädel ist, der bei Shax steht, vor dem Aeris schon mal gewarnt hat, wenn Shax diese Melodie summt, dann muss es, das ist die Savatuns Lied sozusagen, und es kommt wohl von dem Schädel, den er da hat.
Ah, und wahrscheinlich hat sie dort, also sie hat ja dann jemanden beobachtet, und von der Schilderung her, gerade mit diesem Vakuum innen drin, könnte es ja durchaus Osiris sein, ne?
Ja, nee, es geht, glaube ich, wohl eher um Zavala, den sie beobachtet hat von der Stelle aus, so nach vorne.
Ah,
der
meinst du?
Öfters mal mit. Mhm. Aber was halt die Parallele ist, ist eben dieser eine Satz, jeder hätte ihn verstehen können oder jeder, der hinhört, versteht, was du sagst,
sozusagen. Ah, stimmt.
Und das sind quasi beides die gleichen Wörter.
Der gleiche Satz.
Das war das, was ich vorhin gesagt habe, merkt euch den Satz.
Stimmt, das lässt auf jeden Fall beides auf Savatuns Handschrift schließen, ja.
Und das ist schon, wären schon arg Zufälle, wenn das.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass er entweder Zavala meinte, oder also Zavala beobachtet hat, oder vielleicht auch wirklich doch einen Osiris, der nachdem er zum Turm zurückgekehrt war, dort mal stand oder so. Und weil ich finde halt gerade so diese der Mittelpart, wo es darum geht, dass sie in diesem jemand, den sie beobachtet, Leere sieht. Also er erwartet Antworten vom Reisenden, bekommt nichts, sondern in ihm drin ist nur Leere und Verrottung. Das lässt ja auch drauf schließen, nachdem Sagira sich geopfert hat und er ohne Licht dort ist, dass er sich jetzt praktisch auch vom Reisenden abwendet, weil er dort
das nichts kann mehr auch findet. Sein, ja, das ist
krass. Viel, viel Brain Explosion in der Folge wieder.
Siehst, und schon ist dein geheimes Thema auf einmal Viertelstunde lang oder so.
Ja, Hammer. Sehr gut. Bleibt am Ende nur noch zu sagen, habt Spaß mit der Lore-Sonderfolge beim nächsten Mal. Habt auch Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns dann aktiv wieder in 4 Wochen, wenn ihr diese Folge hört.
Ja, bleibt's gesund.
Bleibt's gesund. Habt Spaß beim Spielen. Lob, Kritik, Anregungen, Feedback, Themenvorschläge bei Twitter @d2lorecast. Immer gerne. Genau. Ansonsten, das war's von meiner Seite. Molly, willst du noch was loswerden?
Nö, von meiner Seite auch. Wir hören uns live quasi wieder, oder fast live in 4 Wochen.
Genau. Bis dahin.
Mit dem Story-Finale. Bis dahin. Augen auf, Hüter.